Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat November und wir begrüßen auch zu dieser Sendung die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Gast im Studio ist heute Klaus Jäger, Schriftsteller hier aus Thüringen, aus Apolda genauer gesagt. Und Herr Jäger, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, herzlichen Dank für die Einladung.
Und natürlich sind wir gespannt. Heute haben wir einen Krimi-Autor. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bezeichnung eigentlich so für sich in Anspruch nehmen möchten oder mögen. Aber Sie haben in letzter Zeit viele Kriminalgeschichten geschrieben. Und da würde uns natürlich oder die Hörerinnen und Hörer interessieren, wie kommt man auf die Idee, Kriminalgeschichten zu schreiben? Gibt es so viel kriminelle Energie hier in Thüringen? Oder sehen Sie, dass da einfach viele Stoffe noch nicht bearbeitet sind?
Also zunächst zu dieser Geschichte Krimi-Autor. Es ist natürlich schwierig, sich dagegen zu wehren, wenn von 5 veröffentlichten Büchern 4 Kriminalromane sind, dann ist man eingetütet als Krimi-Autor und kommt da auch nur ganz schwer wieder raus. Aber ich habe nicht nur Krimis geschrieben und ich schreibe auch nicht nur Krimis. Warum Krimi? Ich finde nicht nur, dass Thüringen viel kriminelles Potenzial hat, sondern mich reizt eigentlich das Spiel mit dem Guten und dem Bösen, das in uns allen steckt. Und welche Seite davon stärker zum Vorschein kommt, das ist ja manchmal sogar von Zufällen abhängig. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich nicht vorstellen kann, unter gewissen Umständen auch mal das Gesetz zu brechen. Schon ist er kriminell, gewissermaßen. Und bei Lichte betrachtet sind ja alle Täter auch irgendwo Opfer. Und wenn es Opfer ihrer Leidenschaft ist, Opfer ihrer Gier, aber irgendwo sind sie Opfer. Ich will das jetzt nicht beschönigen, den Rechtsbruch nicht beschönigen. Mir geht es eher um das, was sich im Innern des Menschen abspielt. Und das zu beleuchten in einem Roman, finde ich nun wieder sehr spannend.
Herr Jäger, das setzt aber voraus, dass Sie die Menschen ziemlich genau beobachten.
Ja, das mache ich sehr gerne. Das mache ich nicht nur beruflich. Ich arbeite ja hauptberuflich als Journalist. Das mache ich auch in meiner Freizeit. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als beispielsweise im Urlaub irgendwo in einem Straßencafé zu sitzen, Menschen zu beobachten und mir zu diesen Menschen Geschichten auszudenken. Ich entschuldige mich im Voraus bei all diesen Menschen, weil die können nichts für die Geschichten. Aber das ist ja etwas, was sich bei mir im Kopf abspielt. Und das finde ich immer wieder anregend. Es gibt ja auch nichts Spannenderes als Menschen. Auch im Journalismus, ich porträtiere sehr gern Menschen und lese mich auch in andere Biografien ein oder höre mir Lebensgeschichten an. Das ist schon was Tolles.
Herr Jäger, heißt das, dass Ihre Personen, über die Sie schreiben, die haben alle irgendwo ein reales Vorbild?
Nein. Meine Personen, also die Figuren, die in meinen Büchern vorkommen, die sind alle erstunken und erlogen, wie man so schön sagt. Aber manchmal leihe ich mir was aus. Ich leihe mir einen Charakterzug aus von real existierenden Personen. Manchmal leihe ich mir einen Namen aus, manchmal das Aussehen. Also solche Anleihen an der Wirklichkeit muss man ja ohnehin nehmen, sonst kann man die Wirklichkeit nicht beschreiben.
Herr Jäger, nun ist da die Schriftstellerei nicht jedem angeboren. Man muss ja irgendwo dazu kommen. Wann hat das bei Ihnen angefangen? Wer hat Sie gefördert oder gab es ein Schlüsselereignis, an dem Sie gesagt haben, jetzt schreibe ich das alles mal auf?
Die Geschichte fängt ja eigentlich bei meiner Geburt an, weil mein Vater ist Schriftsteller gewesen, viele, viele Jahre lang. Und ich bin in einem Schriftsteller- und Bücherhaushalt gewissermaßen groß geworden. Und mich hat es auch sehr früh hingezogen zur Schreiberei, erstmal so eine schwärmerischen Sachen, so Gedichte, wie jeder von uns wahrscheinlich in seiner Poesiealbumzeit so hinter sich hat. Da setzte sich fort, dass ich dann mich an größere Stücke wagen wollte. Und mein Vater war aber ein sehr strenger Kritiker. Ein Lehrer war er eigentlich gar nicht in dem Sinn. Das war eher wie nur dieses Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes, aber er hat mir da nichts explizit beigebracht. Wir haben uns nicht hingesetzt und irgendetwas geübt. Aber er war insofern streng. Ich habe ihm immer Texte zum Lesen gegeben und er hat gesagt, schreib nur, vergiss aber nicht, die ersten 200 Seiten, die du schreibst, die landen im Papierkorb. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wenn man das einem 14-Jährigen sagt, der Mühe hat, 3 Seiten zu schreiben hintereinander. Das
ist absolut deprimierend.
Das war so deprimierend, dass ich das alles in die Ecke geworfen habe und habe gesagt, gut, dann eben nicht. Und meine kreative Ader habe ich dann zunächst auf die Fotografie gelegt. Ein Hobby, was ich bis zur Wende mit großer Leidenschaft betrieben habe. Habe dann aber über die Wende Journalismus studiert, als zweites Studium gewissermaßen. Bin so wieder zum Schreiben gekommen, aber erstmal zu einem ganz anderen Schreiben. Schreiben als Tagwerk. Und das Schreiben nebenher, das Schreiben von Geschichten, Erzählungen, Romanen, Kriminalromanen, das hat erst viel später eingesetzt, als ich dann im Beruf schon wirklich ein paar Jahre gearbeitet habe und gefestigt war. Ja, so hat das Ganze angefangen eigentlich.
War das für Sie ein Problem, in die Fußstapfen Ihres Vaters als Schriftsteller hineinzutreten, da quasi auch so ein Erbe anzutreten?
Am Anfang hätte ich als junger Mann angefangen zu schreiben, oder wäre ich beim Schreiben geblieben, wäre das für mich problematisch gewesen, weil ich meinen Vater, wie das viele Söhne machen, natürlich auf einen Sockel gestellt habe. Mein Vater war für mich der Held, ein Denkmal. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mir gesagt habe, ich bin nicht mehr der Sohn von Horst Jäger. Das heißt, da bin ich natürlich mein Leben lang, aber ich definiere mich nicht mehr über meinen Vater, sondern ich definiere mich durch das, was ich selber mache. Das hat was, glaube ich, mit dem Prozess des Erwachsenwerdens zu tun. Und naja, mein erster Roman, den habe ich geschrieben, da war ich schon kurz vor der 50, also da war ich 47 und da sieht man den Vater nicht mehr auf einem Denkmal, da sieht man ihn, glaube ich, schon sehr realistisch.
Was ist denn das erste Buch, an das Sie sich selbst erinnern, das Sie gelesen haben?
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, obwohl, nein, das wird nicht das erste Buch gewesen sein. Das erste Buch ist wahrscheinlich ein Buch aus der Knabes Jugendbücherei. Ich habe einen älteren Bruder, bei dem habe ich solche Bücher gefunden, bei meinem Vater auch, weil der hat für diesen Weimarer Verlag in den 50er Jahren geschrieben. Und ich denke, das war, aber so richtig erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Ich weiß nur, mein Vater hat das Interesse an Geschichten, am Fabulieren geweckt durch ein ganz tolles Buch, ein dicker Wälzer, und das war James Fenimore Cooper, die Lederstrumpferzählung. Interessanterweise, das habe ich dann aber auch erst entdeckt, als ich selber geschrieben habe, in einer Übersetzung von Erich Löst. Also das war schon faszinierend und ich bin im Wald groß geworden und Indianergeschichten, das hatte mich so, der Trapper und der Wildtöter, und das war meins dann.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Der Journalist, Fotograf und Krimi-Autor Klaus Jäger ist heute Gast in der Bücherbar. Herr Jäger, Sie haben eine Internetseite, die heißt Klaus Jägers Schreibstube.
Ja, das ist richtig.
Und da veröffentlichen Sie nicht nur Ihre Manuskripte, sondern auch, das hat mir also sehr gefallen, was der Autor selber liest.
Ja, was der Schreiber so liest, heißt die Reihe. Hatte ich ursprünglich in meinem Facebook-Auftritt für die sozialen Netzwerke entwickelt und habe mir dann aber gesagt, nee, das machen wir mal für einen großen Kreis, also für jeden, den es interessiert. Das mache ich aber weniger als Schreiber, sondern eher als Leser, weil ich immer wieder darauf gestoßen bin, dass die Leute ganz verblüfft sind, wenn man sich ein Urteil erlaubt über andere Bücher. Weil als Autor sitzt man da so ein bisschen im Glashaus. Wenn ich ein Buch verreiße, ja, gibt es allerlei Motivationen, die man mir dann unterstellt. Aber ich möchte das gerne betrachten als Leser. Und für mich gehört Schreiben und Lesen unbedingt zusammen. Also wer nicht liest, der braucht nicht zu schreiben. Und wer schreibt und sagt, er liest nicht, also entweder glaube ich ihm das nicht oder man merkt das dem Schreiben an. Das ist also, Lesen und Schreiben sind zwei Kulturtechniken, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Das hängt vom Stresslevel ab, mit dem man aus einer Arbeitswoche kommt. Da spielen so viele Faktoren rein oder auch von Ablenkungen der Umwelt. wenn ich einen freien Tag habe und entscheide mich dafür, den Tag will ich zum Schreiben verwenden, ist der Regelfall, dass ich immer morgens aufstehe, das ist so gegen 7, und um 9 am Schreibtisch sitze und um 10 anfange zu schreiben. Bis dahin lasse ich Ablenkungen zu, da werden E-Mails beantwortet. Da schaut man mal in die sozialen Netzwerke, was sich dort tut. Aber wenn dann die Schreibzeit gekommen ist, dann wird alles abgeschaltet und dann wird geschrieben. Mit unterschiedlichem Ergebnis, auch was die Quantität anbetrifft. Also meine Währung, meine härteste Währung sind Wörter. Und ein guter Tag ist für mich, wenn ich die Marke zu 1000 Wörtern übersprungen habe. Wenn der Stoff schwieriger wird, bin ich auch manchmal froh, wenn ich 300 schaffe am Tag. Aber es hat auch schon Tage mit 2000 gegeben. Ein interessanter Dialog, eine spannende Szene, wo man alles schon vor seinem eigenen Auge sieht, wo man eigentlich einen Film beschreibt, der vor seinem inneren Auge abläuft. Da kann man dann schon auf ein ganz schönes Pensum kommen. Aber es ist ja nur ein Teil. Das muss ja alles dann irgendwann zusammengeklebt und irgendwann auch überarbeitet werden. Aber der reine Schreibprozess, der spielt sich so ungefähr ab.
Hat sich denn beim Schreiben Ihrer Werke die Prognose Ihres Vaters bewahrheitet? Die ersten 200 Seiten sind für einen Papierkorb?
Er hat sich getäuscht. Ich glaube, es sind mehr. Ich glaube, es sind mehr. Aber das hängt mit den persönlichen Techniken des Schreibens zusammen. Also es gibt Autoren, das weiß ich, die schreiben den Plot, also die machen einen Handlungsfaden, den gliedern sie auf in ihre einzelnen, in die Strukturen, in Teile oder Kapitel oder Abschnitte, wie auch immer. Und das erweitern die immer mehr, bis dann irgendwo was steht. So kann ich überhaupt nicht arbeiten. Also ich, wenn ich plotte, dann plotte ich erst und schreibe dann. Aber dann möchten schon von einem Buch, 15, 16 Kapitel stehen, von der Idee, was wo passiert. Und dann fange ich erst an zu schreiben. Und dann geht das Ganze in die Überarbeitung und dann fliegt natürlich nochmal vieles weg. Und manchmal stellt man zwischendrin fest, das geht nicht, das muss man verwerfen. Oder hier ist ein Kapitel geplant gewesen, das hat das Ausmaß von 2. Und da muss man sich entscheiden, was man damit macht.
Beim Wegwerfen, beim Wegschneiden oder Wegschmeißen, da sind wir natürlich auch ein bisschen bei der Literaturkritik. Wer ist denn der Erste, der Ihre Manuskripte liest und dann sagt, so geht das nicht, Herr Jäger?
Der Erste, der meine Manuskripte liest, also meine Manuskripte gebe ich im Regelfall erst aus der Hand, wenn sie fertig sind. Mhm. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal damit gebrochen, weil ich jetzt eine Agentin habe, die schon auch mal in die Werkstatt hineingucken möchte und auch mal Textproben und Stimmproben sozusagen hören möchte. Kann das funktionieren, bevor sie tätig wird? Aber ansonsten gebe ich das erst aus der Hand, wenn es fertig ist. Und dann habe ich Testleser. Der erste ist im Regelfall meine eigene Frau. Und das klappt ganz wunderbar, auch wenn ich ihrem Urteil immer ein bisschen misstraue. Weil ich setze ja doch eine gewisse Gewogenheit mir gegenüber voraus. Und sie weiß ja auch, wie ich mich damit gequält habe. Dann suche ich mir andere Testleser. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben bei uns den jüngsten Roman, den ich fertig habe, den hat unsere Bibliothekarin bekommen. Ich habe Kolleginnen, ganz liebe, die ganz weit weg wohnen und demzufolge mich nicht schon seit 20 Jahren verfolgen, oder meinen Werdegang verfolgen, die das dann lesen und mir dann auch wirklich die Meinung sagen. Es ist natürlich schwierig, wenn man einen Kollegen von der Arbeit abhält, indem man ihm 300 Seiten in die Hand drückt und fragt, was hältst du denn davon? Da muss man sich schon gut überlegen, aber sowas gibt es schon. Also es sind Testleser, die es zuerst bekommen.
Also das ist erstmal ein wichtiger Schritt, den Sie da gehen. Der nächste Schritt ist ja die Suche nach einem Verlag. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Haben Sie da Irrungen und Wirrungen hinnehmen müssen oder läuft das bei Ihnen geradlinig?
Ich staune über Autoren, bei denen es geradlinig läuft und sage mir immer, das sind Autoren, die behaupten, dass es bei ihnen geradlinig läuft. Bei mir ist in dieser Frage noch nie etwas geradlinig gelaufen. Also mein erstes Buch habe ich auf einem ganz klassischen Wege herausgebracht. Ich habe das Buch fertig geschrieben. Ich habe das Exposé und Leseprobe eingetütet und an Verlage geschickt. Und das Ganze habe ich 1,5 Jahre gemacht und habe über 60 Absagen kassiert. Es waren auch freundliche Zusagen dabei, aber fast nur von Dienstleistungsverlagen, sprich von Verlagen, die den Namen gar nicht verdienen, sondern einfach die sagen, wir drucken dein Buch und du musst dafür bezahlen. Das ist kein Verlag. bis ich dann gelandet bin, damals beim Greifen Verlag in Ruderstadt, einem Thüringer Verlag, der zweiten Liga, sage ich immer so schön, aber ein Verlag, der, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich schon wieder auf dem absteigenden Ast, nach der Neugründung schon wieder auf dem absteigenden Ast befand und der auch wenig oder kurz nach der Veröffentlichung meines ersten Buches in Insolvenz gegangen ist. Und ich betone es gerne, hoffentlich nicht deswegen, sondern aus anderen Gründen. Den zweiten Verlag, den Emmerns Verlag Köln, der 3 Bücher von mir rausgebracht hat, habe ich auf eine ähnliche Art und Weise gefunden, aber da steckt ja schon wieder eine persönliche Empfehlung dahinter. Von meinem damaligen Chefredakteur, der wollte mich nach Essen verkuppeln an einen Verlag. Der Verlag hat aber kein Interesse an Krimis und hat aber gesagt, du, ich kenne da einen der und hast du was dagegen, wenn wir dem das mal zeigen. Und so hat das funktioniert bei H.U. Emmons. Das klappte also auch eigentlich nicht so geradlinig. Und Emmons hat sich dann aber nach 3 Büchern entschieden, kein viertes mehr machen zu wollen. Zumindest nicht aus dieser Reihe. Zu anderen Angeboten kam es nicht, beiderseits. Also ich habe kein neues angeboten. Der Verlag hat auch dort keine Idee mit mir zusammen entwickeln wollen. Und nun bin ich wieder auf dem Punkt, dass ich auf Verlagssuche bin. Bediene mich aber seit Jahresbeginn mehr oder weniger der Hilfe einer Agentin. Das ist der Stand der Dinge.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
In der nächsten Gesprächsrunde widmen wir uns ganz der Verlagsarbeit eines Autoren und gehen unter anderem der Frage nach, warum Thüringer Autoren lieber gern bei Verlegern außerhalb Thüringens ihre Bücher auf den Markt bringen. Herr Jäger, vielleicht können Sie den Hörern ganz kurz erklären. Thüringer Autoren, es gibt Thüringer Verlage. Warum klappt das irgendwie nicht? Oder haben Sie den Eindruck, dass es trotzdem klappt?
Ach, das klappt schon. Also wenn ich die Kollegen im Schriftstellerverband, wenn ich mich da mal umschaue, gibt es durchaus Thüringer Autoren, die auch in Thüringer Verlagen veröffentlichen. Mhm. Aber der Punkt ist, man muss ja den Autor sein Werk muss man ja passgenau einem Verlag zuführen. Und die Verlage haben bestimmte Profile. Und wenn ich jetzt nach Bad Langensalza zu Rockstuhl gehe, der Heimatgeschichte macht, der wird von mir keinen Spionageroman wollen, weil das einfach nicht in sein Portfolio passt. Und ich kenne Kollegen, die haben das gemacht. Ich kenne einen Kollegen, der hat einen Krimi in einem Verlag veröffentlicht, der sonst nur Bildbände macht. Das war sein einziger. Hm. Also das ist ja auch für den Verlag dann nicht so einfach. Ich denke, das hat weniger mit der Heimat der Autoren zu tun, die verlegerische Heimat, sondern einfach, dass man passgenau für seinen Stoff oder für den Autor einen Verlag sucht. Und ob der dann in München sitzt oder in Wandersleben, das ist zweitrangig.
Hat das Auswirkungen auf den Vertrieb des Buches?
Das kann ich eigentlich nicht einschätzen. Ich fürchte ja. Beim Emmons Verlag Köln ist es so, der Emmons Verlag drückt den Krimis gerne den Stempel Regionalkrimi auf, egal ob es Regionalkrimis sind oder nicht, im klassischen Sinne. Da fehlt ja auch jegliche Definition. Das ist ja eine Frage von Begriff, von Inhalt, von Übereinkunft. Und der bemüht sich natürlich in den Regionen, in denen dieses Buch spielt, intensiv
was
zu verkaufen.
Thüringen liest, also hört und schreibt. Krimis die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schiff.
Die sind in Thüringen und den Randgebieten von Thüringen am besten gelaufen. Die wurden auch in Hamburg, die wurden auch in München verkauft, aber das sind Stückzahlen, die kann man
das
an zwei Händen abzählen. Ja, ja.
Emigrierte Thüringer.
Wahrscheinlich sind das emigrierte Thüringer oder Touristen, die nach Thüringen kommen wollen und sagen, jetzt lesen wir da mal was und können uns auf diese Art und Weise über das Land informieren. Was zumindest bei meinen Krimis nicht funktioniert. Mhm. Weil ich weder Reiseführer schreibe noch Dialekte pflege.
Also das bleibt den anderen vorbehalten, das werden sie auch nicht tun, Reiselektüre zu schreiben.
Ach, man sollte nie sagen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, einen Reisevortrag, der kam außerordentlich gut an mit einer dreistelligen Besucherzahl und auch wirklich erfolgreich, aber es ist eigentlich nicht so meins. Ich erdenke mir lieber die Geschichten. Zum Beispiel in fernen Ländern. Da kann man dann auch reisen, da kann man das auch verbinden, das Reisen und das Schreiben.
Herr Jäger, wie finden Sie Ihre Motive für die Geschichten? Wie finden Sie überhaupt die Geschichten? Ist das alles erdacht oder haben Sie Anhaltspunkte, an denen Sie sich orientieren? Oder vielleicht bei Krimis gibt es ja auch bestimmte ungelöste Kriminalfälle oder Gestalten, die sich da kriminell bewegt haben, die Sie zum Anlass nehmen, um das niederzuschreiben? Oder ist bei Ihnen alles aus der Fantasie entstanden?
Letzteres muss man zwar bejahen, aber deswegen gibt es trotzdem, braucht man trotzdem einen Input. Also man muss seine Ideen finden und die Ideen findet man natürlich in der Realität. Also ich kann mich entsinnen für das Buch Thüringer Quelle beispielsweise, für diesen Krimi. Da gab es mein Protagonistenpärchen schon. Und da bin ich eigentlich über einen Fall meiner Berufspraxis gestolpert, wo es einen Vorfall gab in einem kleinen Dorf, einen Streitfall, wo ein kleines Kind involviert war. Und dieser Streitfall wurde zu einer Zerreißprobe für das Dorf. Das Dorf sah sich plötzlich in zwei Lager gespalten. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Die einen haben gesagt, der hat recht, die anderen haben gesagt, der hat recht. Und das hat das ganze Dorf zerrissen. Und diese Motivation, dieses zerrissene Dorf, war eigentlich die Motivation für mich, das so als Tapete, als Hintergrund eines Krimis zu nehmen. Und den Fall dazu, den habe ich mir dann ausgedacht. Aber die Realität spielt schon rein. Oder mein jüngster Krimi, Rennsteigschwalben, auch im Emmons Verlag erschienen, dort ist die Eingangssequenz, die hat sich tatsächlich so abgespielt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Es wurde ein dringend Tatverdächtiger, gab es eine kleine Verfolgungsjagd zu Fuß durch die City von Apolda und vor der Apotheke, sinnigerweise der Herzapotheke, das hätte man sich gar nicht anders ausdenken können, ist der Mann zusammengebrochen und war tot. In meinem Krimi liest sich das ganz anders und nur bis zu diesem Punkt stimmt es auch mit irgendeiner Realität überein. Also weder der Hintergrund des Mannes noch der Fortgang der Handlung hat irgendetwas mit der Realität zu tun, aber das war so ein, als ich das erlebt habe, habe ich mir gesagt, Mensch, so könntest du eigentlich auch mal in einen Krimi einsteigen und mir kam dann die Idee, was passiert eigentlich, wenn die Leiche niemals in der Rechtsmedizin ankommt.
Herr Jäger, jetzt möchte ich mal einen Ausflug wagen, nur mit einer Frage. Sie kennen ja den Trend bei großen Fernsehanstalten, dass jeder größere Ort muss seinen Tatort haben. Auch in der Kriminalliteratur scheint ja der Trend zu sein, dass jedes Dorf muss seinen Kriminalroman zu haben. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Offen gestanden, ich persönlich halte davon gar nichts. Weil es gibt ein Identifikationspotenzial mit Lesern oder mit einer Leserschaft, die erstens sehr begrenzt ist. Zweitens halte ich nichts davon, weil der Kriminalroman für mich universell angelegt ist, wie jeder andere Roman auch. Das heißt, wenn ich ein Problem beschreibe, sollte dieses Problem zumindest in einer größeren Region gleich vorkommen können. Und nicht nur in, zum Beispiel in Apolda. Apolda, wir haben in den Jahrzehnten, muss ich inzwischen sagen, in denen ich dort Zeitung mache, haben wir mehrere Tötungsverbrechen gehabt. Wir haben einen spektakulären Mord gehabt, der ist inzwischen auch schon wieder 15 Jahre her, glaube ich. Erstmal bietet das keinen Stoff für einen Krimi. Und wenn ich mir das ersinne, nur immer wieder dort einen Krimi spielen zu lassen, mache ich mich irgendwo auch unglaubhaft. Wir sehen das auch an bestimmten Thrillerstoffen, wenn die Serienmörder rumgeistern. Also in der deutschen Literatur, in der Spannungsliteratur, gibt es mehr Serienmörder als in Europa in den letzten 50 Jahren zusammengenommen. Mag sein, dass der eine oder andere das umso unterhaltender findet, je mehr Blut fließt. Mein Ding ist es nicht. Und was den Tatort anbetrifft, ich hoffe, Sie spielen nicht auf den Weimar-Tatort an, den finde ich nämlich auch gruselig, nachdem ich einen gesehen habe. Ich bin da also auch nicht der Fachmann, aber ich bin auch kein großer Tatortfreund und das hängt damit zusammen, dass ich, wenn man das jetzt übersetzt in einen literarischen Stoff, keine Tatorte schreibe, sondern eher Polizeirufe. Der Tatort ist unglaublich ermittlerorientiert. der Polizeiruf, der ist orientiert an der Tat, am Umfeld der Tat.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gew-thüringen.de oder www.podcast.de. Könnten Sie sich vorstellen, dass eines Ihrer Bücher verfilmt wird? Oder wäre das ein Wunsch von Ihnen?
Ja, das würde sicherlich, ich glaube, der Eitelkeit jedes Schreibers ist es geschmeichelt, wenn sein Stoff mal verfilmt wird. Aber ich schreibe nicht mit diesem Gedanken, ich schreibe keine Filmstoffe. Es gibt ja Schreiber, ich schreibe zwar sehr detailliert, da bemühe ich mich sehr drum, aber eher um das Kino im Kopf zu erzeugen. Ich glaube, ich wäre enttäuscht, wenn ein Regisseur käme, der ja Bücher nicht abfilmen soll, sondern eigentlich umsetzen soll. Und ich würde dann eine Umsetzung sehen, die ich nicht so gesehen habe. Also ich glaube, da wäre ich enttäuscht. Dann ist vielleicht ist besser, wir lassen
das. Wenn das nicht macht. Herr Jäger, wenn Sie das Buch dem Verlag vorstellen und die ganze Lektorei ist durchgezogen, haben Sie Einfluss oder nehmen Sie Einfluss auf die Gestaltung des Titels, der Titelseite?
Da bin ich ein sehr gebranntes Kind. Und kann die Frage mit einem ganz kurzen Nein beantworten. Hintergrund, ich möchte jetzt mal eine Lanze für die Verlage brechen, weil eigentlich ärgert das den Autor. Den Autor ärgert es, wenn sein Buch einen Titel bekommt, den er nicht vorgesehen hat oder der mit dem Inhalt nur wenig zu tun hat. Den Autoren ärgert es, wenn das Buch eine Grafik bekommt, die er nicht ausgewählt hätte oder eine Typografie, die er nicht ausgewählt hätte. Aber es gibt auf dem klassischen Buchmarkt auch eine klassische Arbeitsteilung. Und die heißt, mein Part ist das Schreiben. Und dieses Produkt verkaufen. Ich schreibe ja keine Bücher. Kein Mensch schreibt Bücher. Ich schreibe Erzählungen, ich schreibe Romane, aber ich schreibe keine Bücher. Der Verlag macht erst ein Buch daraus. Und dazu gehört eine Verpackung. Und zu der Verpackung gehört ein Titel. Und darüber verkauft sich das Buch. Und wenn ich dem Verlag irgendwann mal einen Vorwurf machen will, du verkaufst mir zu wenig, dann kann der Verlag, könnte sich dann hinstellen, könnte sagen, ja gut, mit dem Titel darfst du dich nicht wundern, den du da ausgesucht hast. Also man muss da schon die Kompetenzen trennen und den Verlag auch seins machen lassen.
Sie verlassen sich da auf die Professionalität der Verlage und ich denke mal, Sie sind da bisher nicht enttäuscht worden. Sonst hätten Sie den Verlag gewechselt, oder?
Naja, ob man nur wegen einem Titel einen Verlag wechselt, also ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt mein zweiter Krimi mit dem Titel Rostbratwurst, hat einen Titel, der mir nicht gefallen hat, der aber überraschenderweise richtig zieht und auch wirklich den Leser anlockt, in das Buch zu schauen. Der zweite im selben Verlag, der heißt schlicht und einfach Thüringer Quelle, den halte ich heute noch für unglücklich. Und den dritten halte ich für gelungen, halten aber die Kritiker für missglückt. Also das ist ganz unterschiedlich und das muss auch jeder mit sich selbst ausmachen. Aber ich glaube, über den Titel verkauft sich's und über Titel und Einband und da muss er das Recht haben, die Entscheidung zu fällen. Meistens ist es ja in Verträgen auch so festgehalten.
Ich komme auf diese Gestaltungsfrage auch deshalb, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind Fotograf und als Fotograf haben Sie ja zum Bild, zur Gestaltung des Bildes auch eine bestimmte Beziehung, auch eine bestimmte innere Verantwortung. Das will ich so und so machen, sodass Sie da auch wahrscheinlich bestimmte Ansprüche entwickeln könnten, wie das Buch, wie der Titel oder wie die Titelseite aussehen könnte. Aber wenn Sie sich da auf den Verlag verlassen?
Nee, erstens reicht da meine fotografischen Kenntnisse reichen da nicht, beziehungsweise nicht mehr, weil ich im Prinzip seit der Wende nur noch so als Amateur durch die Gegend laufe, wie jeder andere auch, der eine Kamera halten kann. Aber dieses Zusammenspiel von Inhalt und Form, Typografie und Verlagslinien, also das beherrsche ich nicht, da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Das muss ich anderen überlassen.
Herr Jäger, erstmal vielen Dank für diese vielen Informationen. Jetzt würden wir gern mal so ein paar Sachen oder ein paar Stellen aus Ihren Büchern hören wollen.
Da würde ich gerne anfangen mit dem Beginn des Buches Thüringer Quelle, wo ein Zeitungszusteller, sich im Verlaufe der Handlung, ein Zeitungszusteller, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, auch wenn er nicht die hellste Birne im Regal ist, der dort ganz entscheidenden Beitrag leistet, eigentlich zur Aufklärung eines Falles und auch ganz unbewusst. Und der sich mit meinem Protagonisten Peter Hartmann dort auch sehr befreundet. Und den führe ich auch mit der ersten Seite schon in die Handlung ein. Und der Text geht so. Gerald Eberwein schleppte Nacht für Nacht ein ordentliches Paket Zeitungen durchs Dorf. Das war sein Job. Intellektuell war er eher mit leichtem Gepäck unterwegs. Aber er war ein guter Junge. Das sagten die Leute. Er hatte noch einen dicken Packen Zeitungen bei sich und musste sich sputen. Es war ihm völlig unklar, wo er heute die Minuten verloren hatte. Der Oberbote oder die Herren vom Vertrieb würden bestimmt mit ihm schimpfen, wenn er die Zeitung zu spät steckte. Das passierte ihm nie. Doch einmal, es war schon ein paar Jahre her. Da war ein schlimmer Winter, ein richtiger Schneesturm. Über eine Stunde musste er am Abwurfpunkt warten, bis der Kurier aus Riedburg mit seinem Transporter durchkam. Die Bundesstraße war da noch einigermaßen geräumt, aber auf der kleinen Landstraße Richtung Reichstätt und Auendorf, da ging gar nichts mehr. Heute würde er sich nicht mit Schneesturm herausreden können, es war schließlich schon Juli. Manche Leser waren aber auch pingelig. Thekla Auerswald war so eine. Vornerum tat sie immer ganz freundlich, aber im Dorf wollte keiner die Alte zum Feind haben. Und sie musste hinter der Tür warten, wenn er mit den Zeitungen kam. Denn kaum stand er in ihrem Gartentor, da sprang die Haustür schon auf, sodass er sich manchmal erschrak, wenn er in Gedanken war. »Na, Gerald, bringst du mir gute Nachrichten?« So ging das jeden Morgen. Fast genau um 5 war er bei Tante Thekla, wie sie jeder im Dorf seit jeher nannte. Heute hat er sich sogar ein wenig verspätet. Er merkte das weniger an der Uhrzeit, als vielmehr an ihrer Ungeduld, mit der sie ihm die Zeitung fast aus der Hand riss. Die schien gar nicht mehr schlafen zu müssen. Das sei im Alter oft so, hatte ihm die Mutter erklärt. Dabei war Tante Thekla bei weitem nicht die Älteste. Sie war erst 89. Bertha, die in schwarzen Kleidern rumlief, seit sie vor mehr als 40 Jahren Witwe wurde, war immerhin schon 98. Gerald Eberwein hatte damals gar nicht so viel mitbekommen, er war ja noch ein Kind. Und im Dorf wusste bis heute niemand ganz genau, was wirklich passiert war. Bertha erzählte immer, wenn die Sprache darauf kam, ihr Wilhelm wollte rübermachen und sei an der Grenze erschossen worden. Andere wiederum sagten, er habe sich in der eigenen Scheune eine Kugel in den Kopf gejagt, weil er das Gekeife der Alten nicht mehr ertragen habe. Mit seiner eigenen Walter P-38 von der Wehrmacht hätte er es getan, die er seit dem Weltkrieg versteckt gehalten hatte. Aber Bertha ging ihn nichts an. Sie las die Riedburger Rundschau nicht und so hatte er bei ihr auch nichts zu erledigen. Hätte er auf seine Armbanduhr gesehen, eine mit Leuchtziffern, die ihm seine Mutter zum 45. Geburtstag geschenkt hatte, dann hätte sie 5.05 Uhr gezeigt, als er den Mann entdeckte, der da rücklings auf der Straße lag. Aber er sah nicht auf die Uhr. Er starrte nur den Mann an, dessen furchtbar gespaltener Schädel in einer Blutlache schwamm und dessen offene Augen zurückzustarren schienen. Offen war auch Eberweins Mund. Er machte Ort. Ein Speichelfaden sickerte ihm aus dem Mundwinkel und als er es merkte, wischte er ihn mit dem Handrücken ab und schloss den Mund wieder. Dann drehte er sich zweimal im Kreis und wollte zurücklaufen, nach Hause. Doch nach wenigen Metern besann er sich anders. Er drehte sich wieder um, überlegte eine Weile und fingerte sein Handy aus der Tasche seiner Windjacke. Dann wählte er die 110. Das funktionierte auch ohne Vorwahl, er wusste das.
Die Bücherbar auf Radio Frei auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Wir setzen unseren Leseteil fort mit Klaus Jäger und er stellt jetzt einen kleinen Auszug aus einem weiteren Buch vor. Als nächstes lesen Sie aus...
Ich hätte noch eine zweite Lesestelle aus dem Krimi Rostbratwurst. Mhm. Die ist schon bei etwas weiter fortgeschrittener Handlung und unser Protagonist Peter Hartmann, der Polizeireporter bei der Riedburger Rundschau ist, der hat sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Recherchen, ist schon irgendjemanden Geheimnisvollen sehr nahe gekommen, gefährlich nahe. Wie gefährlich, das merkt man in der folgenden kleinen Szene. die dann so ein bisschen, mit der ich so ein bisschen Spannung aufbauen will, als Cliffhanger zum Ende des Kapitels hin. Er sollte nicht den Fahrstuhl nehmen, wenn ihm ohnehin schon nicht gut war. Das wusste Hartmann dank vieler und meist schlechter Erfahrungen ganz genau. Heute nahm er keine Rücksicht darauf und prompt wurde ihm übel, noch bevor die Reise in der Tiefgarage endete. Er begrüßte den Rumor im Darm wie einen guten alten Bekannten. »Ist gleich vorbei«, sagte er, als ob er mit seinem Bauch spräche. »Noch zweimal tief einatmen und ausatmen, dann ist es vorbei.« Er bekam weiche Knie, als der Fahrstuhl im ersten Stock ruckend anhielt. Eine unscheinbare kleine und dünne Frau mit Dauerwelle schob einen Rollwagen mit Aktenordnern in den Fahrstuhl und lächelte säuerlich, als Hartmann noch einen Schritt zurück bis an die Kabinenwand machen musste. »Ich mache hier auch nur meine Arbeit«, sagte sie in einem aggressiven Ton, als hätte er sie um eine Rechtfertigung gebeten. Hartmann streifte einen unangenehmen Hauch von kaltem Nikotin. Er grinste schief. »Ich bin nicht klaustrophob«, wiederholte er in Gedanken sein Mantra. »Mir ist nur ein bisschen übel. Kein Wunder bei dem Parfüm.« Die mürrische Dünne zerrte die Akten im Kellergeschoss nach draußen. Er atmete nur ein bisschen auf, als sich die Tür wieder schloss und der Boden in Richtung Tiefgarage durchsackte. Im flackernden Neonlicht am Kassenautomat bekam er erneut ein ungutes Gefühl. »Ruhig jetzt«, schalt er sich. »Du bist überreizt, dann hättest besser die Treppe genommen.« Plötzlich stellten sich ihm die Nackenhärchen auf. Er spürte hinter sich jemanden atmen und fuhr blitzartig herum. Nichts. Er war allein, aber er hätte schwören können. Die Nerven. Er zitterte, als er das Ticket in den Schlitz schob und schaute sich noch einmal um, als er das Geld passend einwarf. Nichts. Da spielte ihm seine Fantasie wohl einen Streich. Hartmann zog beherzt den Riemen seiner Umhängetasche fester und schritt vorwärts. Im Sektor D stand sein Kreisler. Wenn er sich in dessen Polster sinken ließ und die Türen verriegelte, würde er durchatmen können, würde sich sein Magen von Stahlkugelgröße wieder auf Normalmaß weiten. Plötzlich knallte es hinter ihm wie ein Pistolenschuss. Etwas klirrte und rieselte zu Boden. Hartmann zuckte zusammen und duckte sich instinktiv. Es wurde dunkler. Eine Neonröhre war einfach so zerplatzt. Sein Herz schlug schnell und seine Angst wich einer diffusen Wut auf seine Umwelt. Als er um die Ecke bog, blieb er wie angewurzelt stehen. »Das kann doch nicht. Das war doch nicht.« Hartmann brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, was er sah. Mit offenem Mund und rasendem Herzen ging er langsam auf sein Auto zu, auf das, was davon noch übrig war. Denn da hatte jemand ganze Arbeit geleistet. Alle Scheiben waren eingeschlagen, was vor allem bei der Frontscheibe offenbar nicht einfach gewesen war. Sie klebte blind, zersplittert und mit mehreren Dellen versehen noch irgendwie in ihrer Halterung. Splitter knirschten unter den Schuhen, als Hartmann näher trat. Die Scheinwerfer waren zertrümmert, nicht mal die Nebelscheinwerfer und die Blinker hatte der Täter verschont. Die Motorhaube und die Türen waren an mehreren Stellen eingedellt. Teilweise war sogar das Blech zerrissen. Hier musste einer mit dem Vorschlaghammer gearbeitet haben. Und noch mehr Werkzeuge hatte der unbekannte Besucher mitgebracht. Die Lederpolsterung der Sitze war an mehreren Stellen zerschnitten. Und als ob das nicht reichte, war der Lack auf Türen und Kotflügeln auch noch an mehreren Stellen zerkratzt. Im Innern hatte jemand mit einem spitzen Gegenstand ins Armaturenbrett gehackt. Hartmann beugte sich durch das zerschlagene Seitenfenster, um sich einen gefalteten Zettel im A4-Format vom Beifahrersitz zu angeln. In diesem Moment schlug hohl ein metallener Gegenstand auf. Bei dem Geräusch zuckte Hartmann nach oben, knallte an den Türrahmen und schnitt sich mit einem Glassplitter in den Nacken. Er zerrte seinen Kopf aus dem Fenster und hörte sowohl die Schritte eines Davonlaufenden als auch ein metallisches Geräusch ganz in der Nähe. Dann rollte langsam ein schweres Stahlrohr auf den Gang, nur 3 Autos weiter weg. Hartmann war hellwach. Seine Übelkeit war wie weggeblasen, sein Herz pumpte pures Adrenalin durchs Blut. Er wischte sich über den Nacken und besah sich das Blut an seiner Hand. Dann faltete er den Zettel auf. Ein sauberer Computerausdruck im Querformat, wie eine fette Schlagzeile. »Wenn du nicht aufhörst, nach Rindern zu suchen, bist du der Ochse, den ich schlachten werde.« Hartmann starrte eine Weile fassungslos auf den Zettel. Das war deutlich. Als sein Herz sich ein wenig beruhigt hatte, zog er sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der Polizei. Es war definitiv nicht sein Tag. Heute wird er auf jeden Fall nicht mehr ins Kino gehen.
Dankeschön, sehr spannend. Haben Sie die Überlegung schon mal angestellt, Hörbücher draus zu machen? Oder haben Sie vielleicht schon Hörbücher gemacht?
Nein, habe ich noch nicht. Ich hatte mal Kontakt zu einem Verleger, zu einem Kleinverleger, der auch Hörbücher macht. Bekannter Mann hier in Thüringen, jetzt Chefredakteur bei der Kirchenzeitung Glaube und Heimat. Er hat durch seinen Berufswechsel jetzt auf diesem Posten, glaube ich, anderes zu tun, als Hörbücher zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass meine Stimme sich sonderlich eignet für Hörbücher.
Da würde sich ja jemand finden, der das...
Es müsste sich jemand finden, der das, der professionellen Sprechunterricht hatte, der das auch gut kann, ohne die Zischlaute alle zu verschleifen. Also, wie ja, ich das gerne mache.
Das ist ja auch eine Herausforderung,
so ja, einen genau, Text
dann
genau,
einzusprechen. Ja, das ja. ist schon nicht ganz ohne. Herr Jäger, ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs Ihnen ein paar Fragen stellen, die Sie natürlich aus Ihrer Profession locker beantworten. Das heißt, ich habe die Fragen oder die Sätze schon halb vorbereitet und Sie sollen sie einfach nur ergänzen.
Aha.
Also, zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Totentanz im Münsterland von Sabine Schulze-Gronover.
Von meinen Eltern habe ich gelernt,
dass man erst nachdenken sollte, bevor man einen Gedanken äußert.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit...
Mit Stephen King.
Mit 1 Million Euro würde ich...
Ein bisschen Gutes tun und mir eine schöne Schreibstube bauen.
Das wäre vielleicht auch aus mir geworden.
Förster.
Zufrieden bin ich, wenn...
Wenn es mir und meinen Lieben gesundheitlich gut geht und wenn der Tag zu Ende geht und ich weiß, ich habe ein bisschen was geschafft.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes...
Eine alte Uhr.
Die schwierigste Entscheidung in meinem Leben war...
Waren immer meine Berufswechsel.
Wenn Klaus Jäger kocht, dann gibt es...
Fisch.
Fisch?
Fisch, frischen Fisch.
Cool. Angeln Sie selbst?
Nein, nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen.
Gar nicht.
Das, da hätte ich gar nicht die Ruhe und die Geduld dazu, aber das hat sich so ergeben. Meine Frau mag frischen Fisch nicht anfassen beim Verarbeiten und ich koche ganz schlecht und ganz selten, aber sehr gern. Mir fehlt einfach nur die Zeit. Ich brauche da immer viel Vorbereitung. Da hängt ein Rezept am Kühlschrank und dann mache ich alles der Ruhe nach und der Reihe nach und der Ruhe, mit der Ruhe und irgendwie schmeckt es dann doch.
Herr Jäger, vielen Dank für diese Informationen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit, sowohl als Schriftsteller als auch als Journalist. Und ich lade Sie wieder ein, das weiß ich schon. Okay, Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Das war die Bücherbar für den Monat November. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Wir hören uns wieder am 3. Sonntag im Dezember. Tschüss, sagt Richard Schäfer.